To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Hallo Björn.
Hallo Christian.
Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um durch die Straßen zu ziehen und die Fäuste und...
Ich dachte, du wolltest jetzt eine meditative Predigt halten.
Nee, ich will prügeln.
Prügeln? Ja. Du kriegst ein paar drauf. Wer bist du, rot oder blau?
Aber wir kämpfen doch zusammen.
Ach nee, wir kämpfen ja zusammen.
Ja.
Okay.
Ja, wir sprechen heute über einen absoluten Arcade-Klassiker, der es aber natürlich auch auf zahlreiche Konsolen und Heimcomputer geschafft hat. Nämlich über
Double Dragon.
Jawohl.
Ja.
Und diesen doppelten Drachen, den wollen wir auch gerne mal in der Version des Backcover-Textes vorlesen.
Ja, das sich etwas schwierig gestaltet hat, wie wir dann feststellen mussten.
Denn im Grunde genommen gibt es nur eine englische Version. Aber dank modernster Computertechnologie kann man sich ja sowas auch direkt übersetzen lassen. Nicht, dass wir es auch selber können, aber... Der Text ist fast besser als manch andere Backcover-Texte, die wir schon hatten, wo man das Gefühl hatte, da hat wirklich jemand eins zu eins einen Text übersetzt, ne?
Ja.
Aber wir lesen das jetzt mal vor. Also der Rückseitentext von Double Dragon lautet wie folgt. Sie müssen nie wieder in der Schlange stehen, um Double Dragon zu spielen. Jetzt ist Double Dragon, das am meisten gefeierte Kampfsportspiel aller Zeiten, für Ihren Computer zu Hause verfügbar. Geschickte Programmierung hat die hervorragende Grafik und das süchtig machende Gameplay des Monster Arcade Hits übernommen und sie originalgetreu in Heimcomputerversionen reproduziert. Nehmen Sie an einem tödlichen Kampf mit der wilden Straßenbande des berüchtigten Shadow Boss teil. Benutzen Sie alle Waffen, die Ihnen zur Verfügung stehen, während Sie die Bande durch die Slums, Fabriken und bewaldeten Außenbezirke der Stadt verfolgen, um das Versteck des Schwarzen Kriegers zu erreichen, wo die letzte Konfrontation mit dem Schattenboss höchstpersönlich stattfindet.
Ui, ja, das ist beinhaltet sehr viel, ja.
Das klingt doch schon mal eigentlich ganz vielversprechend, oder?
Ja, das ist doch spannend. Ja, Christian, aber hier ist was ganz Wichtiges zu bemerken bei diesem Spiel. Es ist einer der wenigen Spiele, die natürlich als erstes in der Arcade gestartet sind und die wir auch von der Arcade kennen. Also
tatsächlich.
Wirklich wenige, weil
tatsächlich, ja.
In unserem, in der lokal ansässigen Kneipe, Dorfkneipe, gab es einen Double Dragon Automaten.
Ja, den gab es, wirklich. Also, wie gesagt, wir haben hier, sagen wir mal kurz, unsere Fakten. Das ist ein Beat'em-up-Spiel. Und wie du es schon gesagt hast, im Arcade-Automat groß geworden. Und dieser stand hier bei uns im Dorf in der Dorfkneipe. Und es müsste wirklich die erste Version gewesen sein, die ich von diesem Spiel gespielt habe auf dem Ding.
Ist bei mir ganz genauso.
Ja,
daher auch ein paar Dinge der Enttäuschung, wenn man natürlich dann nachher eine andere Version spielt. Aber apropos Version, wir hangeln uns erstmal durch die Fakten und rattern euch mal die Vielzahl der Portierungen.
Ja, also 87 kam die Arcade-Version und dann 88 ging es dann los mit den ersten Umsetzungen für Heimcomputern.
Und Konsolen.
Und Konsolen. Genau. Da haben wir den Amiga.
Das Master System.
Ja, den C64.
Atari 2600.
ZX Spectrum.
Amstrad CPC.
NES.
DOS.
Und dann,
wechseln wir das Jahr.
Ja, 1989 kam dann Atari ST.
Eine Atari 7800.
2600 haben wir ja auch gerne gesehen.
Hat man schon, ja, genau.
Dann müssen wir ein bisschen weiterspringen. 1990 kam MSX.
Game Boy.
Ja, dann 93 nochmal das Sega Mega Drive.
Dann noch 93 eine Lynx-Version.
Ja. Und dann kommen jetzt Versionen, die wurden dann quasi nochmal wieder veröffentlicht, neu aufgemacht.
Ja, das ist eher so eine Wiederveröffentlichung dann für Game Boy Advanced und dann die damaligen, ja, das kennen wir ja aus der Zeit, ne, aus hier so PS3-Zeiten mit Wii und 360 und so, also ein Zeug, gab es halt auch da Umsetzungen, beziehungsweise mit PS3 nicht. Es gab dann später für die PS4 noch was, wurde noch ein bisschen vernachlässigt, aber das ist ja irrelevant für uns.
Aber die Originalversion, wie gesagt, das ist dann Ende der 80er, Anfang der 90er.
Genau. Ja, Christian, wir müssen natürlich ein bisschen einschränken. Wir müssen hier eher von der Arcade-Version ausgehen, die dann natürlich Entwickler hatte. Und nachher gab es viele ja, komische Konstellationen der Heimcomputer-Umsetzungen und Konsolen. Daher gehen wir natürlich bei den Credits etc. erstmal nur auf die Arcade-Version ein.
Ja, ja, Entwicklerfirma ist Tecmus Japan.
Genau.
Publisher richtig. Waren dann halt entsprechend viele unterschiedliche
viele
später.
Viele unterschiedliche, ja. Deswegen wollen wir da nicht so drauf eingehen. Wir haben hier ja, ein paar verschiedene Leute. Natürlich mal wieder Japaner. Das ist wieder unser Spezialgebiet. Wir haben natürlich ein paar Programmierer. Was heißt natürlich? Also ich weiß gar nicht, ob der zu der Zeit es normal war, dass wo viele Programmierer dran waren.
War auf jeden Fall kein Einmannprojekt.
Genau, wir haben einmal den Hiroshi Sato.
Ja, dann haben wir den Tomoyasu Koga.
Und den Naritaka Nishimura.
Und den Hideshi Kaneda. Das genau. sind unsere vier Programmierer. Direktor und Produzent können wir noch sagen. Das war auch, nee, nicht auch, das war der Yoshihisa Kishimoto.
Oder Yoshikishi genannt.
Genau, das ist ein bisschen einfacher.
Ja. Das ist ein bisschen einfacher für uns, ja. Genau, dann haben wir noch einen Animator oder was auch immer. Das ist Kojoy Ogata. Und da gibt es noch einen Designer.
Ja, Designer ist der Koji Kai. Die genau. Musik Katsunaka Yamane oder Katsu Yamane genannt. Genau. Genau. Ja, und ansonsten haben wir Soundeffekte noch Kenichi Mori und ansonsten noch viele im
viele,
Art
viele
Staff,
andere, ja.
Special Thanks und so weiter.
Nichts ganz Wichtiges
dabei. Sparen wir uns jetzt
dabei.
Mal aus.
Genau.
Ja, genau.
Richtig. Wie gesagt, in der Erstveröffentlichung war es natürlich ein Arcade-Spiel, ist dann aber durch den großen Erfolg sehr schnell auf die ja, Heimcomputer und also war ja damals ganz normal, schnell auf Heimcomputer umzusetzen. Die Portierungen waren ja in wenigen Wochen erledigt und das merkt man dann auch.
Ja, zum Teil ja, vielleicht
genau.
schon.
Aber bevor wir da eingehen, würde ich sagen, worum geht es denn überhaupt in Double Dragon? Ich meine, du hast ein bisschen was im Klappentext vorgelesen. Ja, also wir haben ja schon gesagt, es gibt ja diese Zwillingsbrüder, den Billy und den Jimmy Lee, die, ja, ich glaube, so eine Art Kampfsportstudio haben. Das ist in dem, habe ich noch gar nicht gesagt, den Film habe ich nämlich in Vorbereitung auch noch mal geschaut, der da damals zu uns gekommen ist. Und,
den kenne ich gar nicht, muss ich dazu sagen, ja.
Ja,
genau.
So viel nehme ich schon mal vorweg, du hast nichts verpasst.
Ja.
Doch, also, doch, du hast einen schlechten Film.
Ja, gut.
Ist schwierig zu sagen, ne? Auf jeden Fall, die beiden Brüder sind da, ja, zusammen in einem postapokalyptischen New York. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das sind aber Dinge, da kriegst du gar nichts von mit, weil du steigst ja eigentlich direkt ins Spiel ein.
Im Spiel
uns,
ja eigentlich nicht.
Das
also,
hat uns
ja, genau.
überhaupt nie interessiert. Ja, ja also ich glaube, da Sie, ist wiederum der Film ein bisschen mehr erzählender gestaltet. Da kann man sich das mal antun, wobei das ist echt an den Haaren herbeigezogen teilweise. Daher ist das gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man im Spiel einen blauen und einen roten Charakter hat und zusammen spielen kann. Nicht muss, aber
nicht
kann.
Muss, aber kann.
Genau.
Genau.
Und das ist eigentlich so ja, ja, die, für uns das die, ganz Wichtige. Ja, wichtig ist dann halt, ja.
Wir können mal kurz, aber was ja. wir schon sagen können, ist, dass die Freundin von Billy, ist es die?
Ja.
Die wurde
ich
entführt,
glaube, ja.
ne? So, und da müssen wir quasi, wir müssen die Prinzessin retten, könnte man sagen. Also die Freundin.
Ja, ja. Also es ist ja Mario für Arme.
Genau.
Oder in Prügelmanier, keine Prügelmanier. Ahnung.
Ein bisschen rauer geht es zur Sache, ja.
Ein bisschen rauer, ja, genau. Ja, der Ziel ist es natürlich, durch eine Stadt zu gehen und diese Prinzessin zu finden. Jetzt habe ich echt Prinzessin gesagt.
Ja, ja.
Und ja, wir müssen mit Schlägen und Tritten uns, ja,
durch die Gegnerschaften
Street Gangs
durch.
Hier,
ja, genau, die
Prügel.
Street Gangs. Da, und das ist so, man startet ja einfach mit, also ohne Waffen, ne?
Ja.
Aber im Laufe des Spiels ist es so, dass man da von den Gegnern entweder die was fallen lassen, was abnehmen kann oder es liegt was rum, davon was aufsammeln, ist dann ein bisschen sozusagen ein bisschen stärker mit Waffe. Und aber prinzipiell, ich prügel mich von vorne bis hinten eigentlich durch das Spiel durch. Es ist so gemacht, dass es immer in Abschnitten stattfindet. Das heißt, ja. ich gehe ein Stück auf in meinem Abschnitt da und dann ist Ende, kann ich nicht weitergehen, da kommen erstmal ein paar Gegner rein. Wenn ich die alle fertig erledigt habe, dann geht es wieder ein Stück weiter, dann kommen wir die nächsten und so weiter. So hangel ich mich dann quasi langsam, aber sicher bis zum Levelende dann durch. Und ja, dann gibt es auch natürlich so ein paar Zwischengegner, die ein bisschen stärker sind.
Ja, ein paar Bossgegner da.
Genau, ein paar Bossgegner. Ja. Genau, aber das ist so im Prinzip, mal ganz grob, das Spielprinzip. Und ich kann es entweder alleine spielen oder ich kann auch zu zweit.
Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, ist ein Arcade-Spiel, das soll ja schwer sein.
Ja.
Das war nicht
Münzen
so leicht.
Reinwerfe, genau.
Da müssen viele Münzen reingeworfen werden. Das darf aber auch nicht zu lang sein. Er muss halt wieder schnell nochmal von vorne spielen. Ja, ist schwierig zu sagen. Also klar, wir haben halt unsere beiden Leute, den Billy. Ne, wir haben
ist
noch
der
nicht
Blaue?
So, ne? Genau, das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Das ist mir ganz wichtig. Der Billy ist der Blaue, der Jimmy ist der Rote. Warum das so ist, ist eigentlich nur vom Spieldesign her so vorgesehen. Sonst kann man die nämlich nicht gut erkennen. Ja, ja, und dann haben wir unsere zahlreichen Gegner. Ich glaube, darauf jetzt nochmal explizit einzugehen, interessiert eigentlich.
Ja, also es gibt halt da so verschiedene Typen, kann man sagen. Es gibt diesen Punk-artigen, das ist dieser Williams, nennen die sich.
Ja.
Lopa, Linda Lashes, dieser weibliche Punk. Die hat dann auch so eine Peitsche, die kann man dann aufsammeln, wenn man die erledigt hat.
Ja.
Gibt es auch den Bolo, das ist ein starker Riese. Dann ganz witzig, tatsächlich dieser erste Boss-Gegner sieht so ein bisschen aus wie Mr. T. dieser Abobo nennt sich der, ja. Und ja, genau, da gibt es ja auch einen mit einer Maschinenpistole. Also da gibt es unterschiedliche Boss- Gegner,
ja, das Problem ist tatsächlich, wenn man das so sich durchguckt, dass das ja fast Standardgegner aus allen möglichen Prügelspielen sind.
Mm,
was
ja.
Man allerdings nicht weiß, dass diese Welle da ja noch gar nicht da war. Die ist ja erst durch Double Dragon nachher richtig.
Das ist ein bisschen so stereotypisch.
Im wahrsten Sinne des Wortes losgetreten worden.
Ja. Ja, ist ein bisschen stereotypisch, so diese Gegner. Die findet man dann irgendwie tatsächlich in irgendeiner Form dann auch später wieder. Ja, hast schon recht.
Ja, es hört sich halt heutzutage nach Standardgegnern an, aber damals war das noch nicht ganz so.
Ja. Was ganz lustig ist, wenn du das Spiel ja mit zwei Spielern durchspielst, dann musst du dann auch tatsächlich gegeneinander kämpfen.
Ja, richtig.
Weil man muss ja gucken, wer kriegt denn jetzt das Mädchen?
So sieht's aus. Das geht ja nicht einfach so. Das kann man dann in Real Life machen und den Stecker ziehen des Arcade-Automaten oder des Computers oder Konsole oder, ja. Ne? Allerdings war das dann natürlich auch ein bisschen anders. Also wir haben hier auch natürlich Versionsunterschiede. Klar, in der Arcade war das so. Da konnte man das natürlich auch noch relativ einfach machen. Aber es gab ja Systeme, wo es nicht so ging.
Mhm.
Na, da musste man sich halt was anderes einfallen lassen. Eben zum Beispiel auf dem Game Boy oder auf dem NES. Ne? Da hat man das ein bisschen anders gestaltet.
Ja, hat man diese genau Multiplayer ein bisschen anders gelöst. Auch mit diesem also Kampf gegeneinander, so das gab es da glaube ich nicht. Ne? Das war wahrscheinlich vielleicht auch so eine Nintendo-Politik, keine Ahnung.
Nee.
ja, aber vom Prinzip her ist es schon natürlich auf allen Versionen natürlich das gleiche Spielprinzip.
Ja, grundsätzlich ja. Ne? Also auch mit dem zu zweit spielen etc., da wo es ging halt. Ne?
Ich fand halt, also wie gesagt, klar, die Arcade-Version habe ich als erstes gespielt. Dann habe ich irgendwann mal die Amiga-Version gesehen. Die sind ja, also die Amiga-Version sieht natürlich grafisch ja auch ganz gut aus, aber ich tatsächlich hatte dann irgendwann mal in so einer Compilation dann die C64-Version mit drin.
Ja.
Und da ist mir erst, ich wusste das gar nicht, ich hatte das gekauft wegen Last in Year 2, weil das auch mit da drin war.
Ja.
Und dann habe ich halt Double Dragon gespielt und da ist mir auch erst aufgefallen, ach, das ist ja das Spiel, was du vom Automaten kennst.
Ja.
Ne?
Ja.
Nur da muss man natürlich sagen, die 8-Bit-Version, die fällt ja grafisch einfach mal ein bisschen ab gegen den Automaten.
Ja, es ist
und
nicht nur grafisch,
ich also fand es halt auch spielerisch sehr schwierig.
Ja.
Das war
also
schon eine harte Nummer.
In Vorbereitung natürlich noch mal ein paar Versionen angezockt.
Ja.
Und alle haben das gleiche Steuerungsproblem. Die Arcade-Version geht echt noch ganz gut.
Mhm.
Aber die Heimcomputer-Versionen sind sehr schwierig mit der Steuerung. Das ist nicht so. Es ist einfach alles nicht so flüssig. Auch die Animationen nicht. Also, es ist also ein bisschen halbherzig gestaltet. Also, auch wenn ich mir das angucke mit den Schlägen, mit den Tritten. Ja, dass es einfach noch. Also alles etwas einfacher gestaltet war ja klar, das ist auch gar kein Problem. Das wäre auch heute kein Problem, ein Spiel einfach zu gestalten, dass du einen Knopf für Tritte hast oder mit Richtungswechseln arbeitest. Alles gar nicht das Thema. Man hat ja auch so ein Pseudo-3D erzeugen wollen, dass man auf mehreren Ebenen, also Höhen laufen kann. Das ist ja auch alles nur Pseudo.
Ja.
Aber so richtig war es dann halt auch nicht. Das machen aber viele Spiele danach genauso.
Mhm.
Und ja, aber es ist wirklich Double Dragon auf dem Arcade-Automat und auf anderen Systemen ist ein erheblicher Unterschied. Man hat ein ganz anderes Spiel. Also das ist schon etwas, was man
es ist so ein bisschen,
herausheben muss. Ne?
Wie soll man sagen, so ein bisschen Rumpel.
Ja, also ich glaube, wenn man andere Spiele kennt und da kommen wir ja mit Sicherheit später im Laufe unseres Gesprächs auch noch zu, was Double Dragon verursacht hat oder warum es überhaupt bekannt ist. Viele kennen heute noch Double Dragon. Das hat einen riesen Stellenwert. Mhm. Wenn du dir allerdings diese Version anguckst, weißt du nicht warum. So, weil das ist nämlich die Tatsache. Also ich habe mich da echt schwer getan mit dem Spiel. Ich hatte da keinen richtigen Spaß mehr dran. Weil ich aber auch so Sachen kenne wie Final Fight oder Streets of Rage oder so. Ne? Da gibt es so viele tolle Sachen. Ich kann mich noch dran erinnern. Diese Art Spiele gab es ja auch auf dem C64. Andere Spiele gab es da. Wir hatten Street Fighter 1. Das war ja noch ein anderes Spiel als Street Fighter 2. Selbst das habe ich nicht so oft gespielt, weil das Spiel, wo ich dann hängen geblieben bin, war Final Fight. Final Fight auf dem C64 nicht so dolle bewertet, aber das war für mich eine Offenbarung in dem Genre. Das war ein super Spiel. Es gab ja auch viele andere gute Spiele in dem Bereich. Also ja, ist aber wirklich Double Dragon, wenn man jetzt einfach nur sagt, hier, guck dir die Amiga-Version an, spiel da mal, und das ist so das Spiel, was dieses Genre nach vorne gebracht hat. Und dann denkst du dir, hä, warum? Ja, weil das darf man echt. Aber wir haben halt auch den Vorteil, wir kennen die Arcade-Version. Die sah gut aus, die war gut zu steuern, das hat Spaß gemacht, auch zu zweit eben. Und klar, wir sind nie weit gekommen. Ey, wir waren klar und klein, wir konnten gar mal froh sein, wenn wir über Tomaten gucken können. Oder konnten. Bei mir ist ja heute noch schwierig. So, aber das sind ja nun mal die Fakten.
Ja, also ich weiß aber trotzdem, also obwohl die C64-Version, die ich dann hatte, ja extrem knackig war, sag ich mal, ja, aus allen möglichen Gründen. Und das war ja die Kaufversion, also war jetzt keine, wo du jetzt irgendwie cheaten konntest, ja. Ich musste ja wirklich dann einfach ohne irgendwelche Cheats halt durch. Ich habe mich aber trotzdem irgendwann dazu durchgerungen, es immer wieder zu spielen, immer weiter zu spielen, weil ich wollte die Levels sehen, weil du fängst ja vor dieser Garage, vor diesem Shop an.
Das ist richtig. Und dann
hast du ja irgendwie, es tut sich ja was im Design wirklich, in diesen Ebenen oder in diesen unterschiedlichen Settings, in denen du dann bist.
Das sind eine der Dinge, die das Double Dragon eben ausmacht.
Das wollte ich halt sehen.
Du hast diese vielfältigen Settings.
Und dann
Settings,
immer dieses, du kommst immer dieses Stückchen weiter, wie eben gesagt. Und dann geht's wieder weiter und dann siehst du halt was Neues vom Level. Und da wollte ich einfach dann weit kommen, ne? Und dann weiß jetzt nicht, wie weit ich gekommen bin, aber ich habe schon ganz ordentlich was geschafft nachher. Und da war ich auch einigermaßen stolz auf dieses schlecht spielbare, schwierige Spiel, dann doch so weit gebracht
haben. Ja, weil wir halt nun mal auch vom Klappentext her, dieses Arcade auf Computer und so weiter, das bringt's halt eben nicht so gut rüber. Das ist halt so ich sag mal, das fällt dann schon stark ab. Aber wenn man nichts anderes kannte, glaube ich schon, ist das jetzt nicht unbedingt die Offenbarung, aber wir hatten ja auch nichts anderes, genau. Ja, richtig. Also wie gesagt, unterm Strich ist es ein ganz tolles, aber schweres Spiel.
Ja. Das ist, es ist natürlich so ein bisschen, vielleicht war auch die Faszination, ich meine, in der Zeit waren noch so diese ganzen, haben wir glaube ich auch schon mal zu anderer Stelle ein bisschen drüber gesprochen, diese so Kung Fu, Martial Arts und sowas, das war alles so ein bisschen auch angesagt und da passte das so ein bisschen rein. Es liefen ja auch so Filme, die man da geschaut hat.
Ja,
sowas,
richtig. Das ist ja auch richtig. Da kommen wir natürlich so ein bisschen auch auf die
auch Filme, die man nicht
die Geschichte
durfte.
Was war denn überhaupt, was gab es denn da schon vorher? Zum Beispiel, ich weiß, welches Spiel du meinst und im Kopf hast du nämlich Kung Fu Master zum Beispiel.
Als Spiel, klar.
Ne, als Spiel. Das war ja das, klar, die Filme auch. Ne? Wir hatten ja die ganzen Karatehelden, wie Bruce Lee und so weiter. Ne? Wir haben aber halt hier auch schon viele Spiele gehabt, die im Prinzip in die Richtung gingen. Eben Kung Fu Master ist ein Spiel, das kannte ich noch davor. Und dann fand ich halt Double Dragon auch ganz cool, was halt grafisch noch mal ein bisschen was mehr gemacht hat. Ne? Wie du mich gesagt hast, die haben mehr mit den Locations gespielt. Und dieser Koop-Modus, der war auch faszinierend. Das war schon nicht schlecht, ja. Ja, gehen wir erstmal so ein bisschen auf Trivia ein, würde ich noch sagen. Ne?
Ja, das kann
also, bevor wir dann uns in andere Sachen reinschmeißen.
Ja.
Ja, es gab ja auch eine Zeichentrickserie.
Ja, das ist an mir vorbeigegangen. Aber gab es tatsächlich.
Ja, ist natürlich immer eine stark amerikanische Sichtweise. Ne?
Ja.
Ist ja dann auch ganz klar. Ja,
war ja auch nicht so lang.
Nein, nur ganz kurz, ne, von 93 bis 95 und gab auch nur 26 Folgen. Weiß nicht, ob es inzwischen heutzutage noch was gibt, aber wir gucken ja eher auf die Sichtweise von damals.
Ja.
Da hat man das halt gehabt. Dann gab es ja den Film 94, ich glaube, bei uns kam der 95 raus. Ja, ein schwieriges Werk. Also man kann ihn heute noch gucken über irgendeine App, die man bei Amazon Prime runterladen kann. Mhm. So irgendeine so eine Film-App. Und da kann man dann halt über ein kleines Abo, kostet glaube ich 3-4 Euro oder sowas, kann man sich dann alte Filme nochmal anschauen. Da ist der dabei, da kann man den dann gucken. Aber man muss ihn nicht gucken. Ja, es, ich finde es ist ein relativ schwieriges Werk. Es gibt also viele, ich sag mal, später bekannt werdende Schauspieler sind dabei. Da ist zum Beispiel so ein Robert Patrick dabei, der da so einen der Bösewichte spielt. Oder die Alicia Milano ist dabei, die man später aus Wer ist hier der Boss kennt. Mhm. ja, und noch ein paar andere Bekannte. Also wenn man die sieht, weiß man sofort, ey, die kenne ich, die Schauspieler. Aber das Werk an und für sich ist echt schwierig. Also, boah, ich weiß es nicht. Es ist sehr schlecht gealtert, sagen wir mal so.
Okay.
Ja, muss man, wie gesagt, nicht gucken. Ich habe es noch mal mir angetan. Naja.
Ja, da gab es sogar eine Comic-Reihe kurzzeitig. Und zwar von Marvel Comics.
Ja, von Marvel. Das also das ist ja ist das auch ein Wichtige. Ding. Gut, war, ja. Marvel war da noch nicht so groß wie heute.
Ja, aber trotzdem, oder? Aber 1991 trotzdem.
Ja.
Wurde allerdings, ja, es hat sich ein bisschen lose, sagen wir mal, orientiert an den Spielen. War dann von Juli bis Dezember mit 6 Ausgaben quasi zu haben. Also es ist genau. Auch kein Riesen. Kein riesen umfangreiches Serie.
Ja, genau. Die ersten 4 Ausgaben wurden von dem Dwayne McDuffie gemacht. Und ja, die 2 letzten haben sie dann von Tom Brevoort und Mike Kanter, wie heißt der?
Kanterovic
gemacht.
Keine Ahnung.
Ja, ja genau.
Ja, und genau, die Original-Schurken sind sozusagen sind da drin und man hat eine Geschichte gesponnen, die da mehr so die Herkunft der Brüder, so ein bisschen so den Ursprung da erklären sollte.
Ja, ja. Gut, das ist natürlich dann gar nicht so uninteressant, finde ich.
Auf jeden Fall.
Also ja, aber das ist halt immer so, man bastelt eine Story um ein Spiel rum, was ja eigentlich aus Prügeln besteht. Das ist halt immer so notdürftig und auch das zu erklären, warum blau und rot und ist ein bisschen schwierig. Ja. Mhm.
Dann gab es einen Film The Wizard und da steht Jimmy, der Protagonist aus dem Film, an der Bushaltestelle und spielt die NES-Version von Double Dragon.
Auch witzig.
Hat man das Spiel also mal so untergebracht.
Ja, das hat man ja auch ganz gerne gemacht. Ne? Genau. Ja, dann kommen wir mal ja, zum Sound und Musik der verschiedensten ja, Versionen, die wir da natürlich mal machen wollen, euch präsentieren wollen. Du hast ja hauptsächlich die C64-Version gespielt und eben die Arcade.
Ne? Und ich habe aber auch noch später mal die Gameboy-Version gespielt.
Die Gameboy-Version, okay.
Die war eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Die hat mich auch, die hatte ich nicht selber, ich hatte auch nur ausgeliehen, beziehungsweise bei einem Kumpel dann gespielt. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Das war, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht täusche ich mich aber auch, aber ich meine, das wäre so ein bisschen das Level-Design noch anders gewesen.
Ja.
Aber vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber auf jeden Fall, das habe ich gern gespielt.
Ja. Genau, also bei der Titelmusik werden wir jetzt einfach mal die Arcade, die C64, die Amiga und die NES-Version euch präsentieren. Ja.
Dann hören wir doch da mal rein.
Musik ab.
ja, das ist mal wieder.
Ist schon geil.
Ist schon ganz gut, ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, beim Sound machen wir das jetzt ähnlich, nur dass wir da euch noch die Sounds vom Game Boy mit anhängen werden. Also machen wir auch Arcade, C64, Amiga, NES und Game Boy.
Alles klar.
Ja, ah, geil, ich hab direkt wieder Bock. Mit Stress.
Ja,
ja, nicht halt, schlecht, nicht ja. Schlecht, ja. Ja, da gibt es aber, das habe ich glaube ich schon mal leicht angedeutet, es gibt auch ein paar Versionsproblematiken. Mhm. Es gibt nämlich, ich glaube, dass die meisten Leute, die die C64-Version gespielt haben, dass denen die Version von Melbourne House in die Hände gefallen sind. Es gab aber tatsächlich noch eine Cartridge-Version von Ocean, die etwas anders war.
Ah.
Ja, ja, aber die haben wir wahrscheinlich nicht gehabt. Also ich kann mich nur an eine erinnern. Das habe ich halt nochmal, ich sag mal, verifiziert. Das ist die Melbourne House Version.
Okay, ja, das wird dann wohl ja auch meine gewesen
aber
sein.
Aber ich glaube,
ja,
die sind qualitativ nicht anders großartig.
Ja, okay.
Das ist zumindest nichts, was du jetzt verpasst haben wirst.
Okay.
Ja, also denke ich zumindest mal. Ne?
Da gab es aber dann in dieser Cartridge-Version ein paar interessante Infos aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
Ja, richtig, richtig. Also eigentlich können wir es fast mal vorlesen.
Können wir machen, ja.
Das ist auch, glaube ich, eher so eine grobe Übersetzung.
Ja.
Aber kann man eigentlich mal vorlesen, ist recht lustig.
Ja, kann ich aber machen. Lieber Spieler, bei unserer Herkules-Aufgabe, möglichst viele der zahlreichen Animations- und Grafikelemente, die das Arcade-Spiel ausmachen, in den Commodore 64 zu packen, standen wir vor einem Problem. Um sowohl die Ein- als auch Zwei-Spieler-Optionen zu erhalten und das authentische Gefühl der simultanen Zwei-Spieler-Action zu erreichen, brauchten wir einfach mehr Speicher, als wir zur Verfügung hatten. Aber wir wussten, wie enttäuscht sie sein würden, wenn das Spiel nicht den gleichen Zweispieler-Modus hätte wie das Arcade-Spiel, das sie kennen und lieben. Also haben wir uns eine speicherschonende Lösung einfallen lassen. Wir haben Sprite-Stacking-Techniken implementiert, um die animierten Charaktere zu erstellen, indem wir zwei kleinere Sprites anstelle eines größeren für jede Figur verwenden. Die daraus resultierenden kleinen Lücken, die Sie vielleicht in den Figuren auf Hüfthöhe bemerken, ist der Kompromiss, den wir aufgrund der Architektur des C64 eingehen mussten.
Genau,
okay.
Und dann weiß man halt als Spieler, auf was man sich da einlässt. Ne?
Interessant, okay.
Ja.
Ja, gut, man muss ja mit den Systembedingungen ja irgendwie dann haushalten. Ne? Ich meine, ja, es ist ja richtig. Gut, dass man trotzdem eine Version hingekommen hat. Um das.
Ja, es ist natürlich, ist halt das Problem, es ist nun mal ja auch grafisch sehr auffällig, das Ganze. Und deswegen hat man wahrscheinlich gesagt, Achtung, wir wissen, dass das ein bisschen komisch aussieht. Aber dann versucht man halt irgendwas vorzuschieben, womit man das klären konnte.
Ja, auch interessant sind die CPC-Versionen. Da gab es quasi dann auch zwei unterschiedliche. Beide wurden von Binary Designs entwickelt und die wurden dann aber jeweils, das waren quasi Portierungen. Also man hat da zum einen die die Spektrum-Version auf den 464 portiert und zum anderen die Atari ST-Version auf die 6128.
Ja.
Entsprechend sind das eigentlich zwei unterschiedliche Spiele, die man da sieht.
Ja, das macht ja dann auch wiederum viel aus, was die Spielbarkeit angeht. Mhm. Und ja, es ist aber echt interessant, was für ein Kuddelmuddel da drin war. Was, irgendwie hat der Lizenzgeber da nicht so drauf geachtet, wer jetzt da was zu machen hat oder ob die Leute das Spiel in der Arcade so toll fanden, dass sie gesagt haben, ey, ich mache jetzt eine Schneider-CPC-Version oder was auch immer. Das ist irgendwie interessant, dass es da so viele verschiedene gibt.
Ja, und die NES-Version hat dann auch noch einen zusätzlichen Modus bekommen, einen Battle-Modus, kann man so sagen.
Also
Versus-Kampf-Modus.
Ja, genau.
Und da hat man also ein Feld von 6 verschiedenen Charakteren.
Ja, ich wollte es eben nochmal gesagt haben, aber ich habe es ja hier auch nochmal separat Gott sei Dank untergebracht, weil du sagtest, ja, man wollte nicht gegeneinander, also Nintendo wollte das vielleicht nicht, aber es gab ja ein Versus-Modus.
Battle-Modus, ja.
Genau.
Man konnte zwischen Billy und 5 gegnerischen Charakteren auswählen, die dann im 1:1 kämpfen mussten.
Klingt ja schon stark nach Street Fighter.
Hat was von Street Fighter, ne? Ja. Genau. Ja, im klassischen eigentlich Modus mit Energieleiste. Ja, genau.
Ja, und dann haben wir ja eigentlich gar nicht mehr so viel.
Nee, aber ein paar Fehler in der NES-Version gibt es wohl auch noch,
ja.
Die irgendwie durch die Qualitätskontrolle gerutscht sind.
Ja, das ist, wir kennen ja, zu der Zeit hat Nintendo ja schon sehr drauf aufgepasst, dass die Spiele, die auf das NES kommen, auch qualitativ gut sind, weil man ja da, das ist ja eine der Sachen, die man aus der Atari-Misere gelernt hat, eben nicht jeden Schund auf die Konsole zu bringen. Ja, und dann gab es hier dann halt ein paar Fehler.
Ja, man konnte irgendwie am Ende des ersten Levels irgendwie eine Wand hochklettern, was eigentlich nicht geht.
Und er nicht gehen sollte.
Nicht gehen sollte. Es fehlt irgendwie noch so eine Stabrolle, die eigentlich mit dazu gehört. Ja, also da war
das ist schon echt
bisschen was schief gegangen.
Es ist schon witzig, ne? Ja. Wie gesagt, ich habe ja schon einmal erwähnt, wir haben ja hier praktisch Kung Fu Master ist so eins der Spiele. Das ist ja 84 bereits erschienen von Irem. Und das ist ein Spiel, das kennen wir, glaube ich, alle C64-Jünger zumindest.
Gab es auch auf dem NES dann noch, ne?
Gab es auch später auf dem NES. Und das ist so, glaube ich, einer der Vorreitertitel. Aber ich wollte mal darauf so, das ist so einer der wenigen Werke in der Richtung, wo die man jetzt so richtig gut nennen kann. Da gab es natürlich auch noch andere. Aber man weiß ja so, okay, 87 ist ein Arcade erschienen und dann, was hat denn das ja losgetreten, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, das ist bei der Kampfsportart hier natürlich eine gute Sache. Und da kam nachher eine Welle an Spielen, die dem Spielprinzip von Double Dragon sehr ähnlich waren.
Ja.
Ja.
Vigilante zum Beispiel.
Genau, von Irem auch 1988 und dann hatten wir The Ninja Warriors von Taito 1988. Ja, da kommt ein Spiel, das wir beide sehr gut kennen.
Ja,
Du allerdings in der Version 2, glaube ich.
Ja, ich habe die 2-Version vor allen Dingen gespielt und zwar von den Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ja.
Die ja dann, genau, eigentlich auch ein horizontales Beat'em'up. Ne?
Ja, und die haben das Prinzip von Double Dragon aber, glaube ich, auch sowas von voll übernommen. Ja,
aber es war deutlich spielbarer.
Ja, das Wort spielbar hatte ich jetzt auch voll im Kopf.
Ja.
Und ja, genau. Dann
Final Fight hast du auch schon gesagt,
genau,
ne?
Das 89 von Capcom, dann. Das von mir angesprochene Final Fight, wo ich viel Spaß dran
hatte. Dann gab es so ein lustiges Spiel, River City Ransom. Das ist mit diesen Spielfiguren, die man auch von anderen NES-Titeln kennt, zum Beispiel von diesem World Cup und so, da gibt es ja diese Männchen, sage ich mal. Ja. Mit denen läuft man dann da
durch. Das ist von 89 und von Thanos war das auch. Technos,
Technos war das so. Ja, genau.
Und das muss ich sagen, das habe ich dieses Jahr sogar nochmal gespielt.
Okay.
Das ist so geil spielbar. Das heißt, ist echt gut gealtert, das Spiel.
Das Spiel habe ich nie selber gespielt, muss ich mal machen.
Ja,
ich kenne es nur von Screenshots.
Ich glaube, das ist auf der hier auf dem Online-Portal von der Switch, kann man das
sagen. Ich habe ja keine Switch.
Aber ich habe das nochmal gespielt. Das ist so, also wirklich ganz toll gealtert. Das kann man noch richtig gut nachspielen. Ja, dann haben wir noch Renegade von 86, auch von Technos. Also ja, ein bisschen spezialisiert. Ja gut, und wir können natürlich Streets of Rage nicht unerwähnt lassen. Das habe ich eigentlich nur reingenommen. Das ist aber schon relativ spät. Das kam ja 91 von Sega. Und das sieht natürlich nochmal viel besser aus.
Klar.
Aber bis dahin gab es ja auch zahlreiche Final Fight-Versionen und so weiter. Und noch viele andere. Ja, ich habe jetzt einfach nur die erwähnt, die einigermaßen gut bewertet wurden.
Mhm.
Und es gab aber eine, also wenn man da wirklich mal filtert in den einschlägigen Plattformen, wo man ja diese Verzeichnisse hat, das ist schon heftig, wie viele Games erst recht nach Double Dragon kamen.
Ja.
Wahnsinn. Vorher gab es auch welche, die immer so ein paar Anleihen hatten, aber ich glaube, Double Dragon hat einfach, der Erfolg kam durch den Arcade-Automaten und eben auch, weil es ein paar Elemente zusammengefügt hat, die sehr sinnvoll in dem Genre sind. Du hast es ja erwähnt, die Kulissen, die verwendet wurden, der Zweispielermodus, die Waffen, die man aufnehmen konnte. Das sind alles so Elemente, das haben andere vorher noch nicht so ganz. Also es gab überall Anleihen dazu, aber so richtig konsequent haben die das schon ganz gut hinbekommen.
Ja, und das zeigt.
Und dieses Rezept, das haben andere dann aufgenommen, verbessert, vor allen Dingen, was die Spielbarkeit angeht.
Ja. Und da kann man aber dann doch am Ende auch durchaus von einem Erfolg allein schon des Arcade-Automaten ja dann auch sprechen, in Zahlen.
Ja.
Weil man hat in den Vereinigten Staaten über 10.000 Mal die Spielhallenversion verkauft und man muss dann auch dazu sagen, also 80% der Betreiber, also der Videospielbetreiber des Landes, ja, die haben mindestens einen Automaten gekauft. Also das ist schon mal...
Das ist eher die wichtige, weil ich glaube, dass man so viele Automaten, die 10.000 oder über 10.000 verkauft hat, ist eine gute Zahl, gibt es aber mit Sicherheit Automaten, die deutlich mehr verkauft haben.
Ja,
die gibt es auch nicht so wenig, aber diese 80%, also das ist ja schon mal eine Ansage. Ne?
Ja, und es hat bis 89 dann 347 Millionen Dollar eingespielt, also Münzeinnahmen.
Münzeinnahmen,
also,
das ist eine Menge Geld.
Das ist schon eine Hausnummer, ja.
Das ist echt eine Hausnummer und wir haben ja auch gesagt, das ist auch ein Teil des Erfolgs von Double Dragon, da haben wir jetzt keine Zahlen für, aber wir haben es ja auch gespielt auf dem Arcade-Automat und das heißt was. Bis der hier mal, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten auch einen super Breakout-Automaten, hatten wir hier stehen. Wir hatten nicht viele Automaten, aber das war halt einer davon. Und das ist schon, ich meine, ich hatte auch im Urlaub in Italien, habe ich auch schon mal öfter gesagt, wenn man Automaten spielt, dann eher sowas. Das ist schon ganz gut. Ne? Und das ist eben das, wo ich auch sage, warum redet man heute noch über Double Dragon? Warum hat das einen hohen Stellenwert? Weil die Qualität der Heimcomputer- und Konsolenspiele kann es nicht gewesen sein. Es muss dann doch eher der Automat und die Vielfalt und das, was es halt aus mit den Spieleherstellern gemacht hat, nämlich da eben nochmal dieses Spielprinzip aufzunehmen, zu verbessern, weil gefallen hat es vielen. Ja, und eben dieses goldene Zeitalter des Genres, dieses Beat'em'ups zu verursachen.
Glaube ich auch, ne? Also das kam wahrscheinlich viele Punkte zusammen, die dann am Ende einfach für ein erfolgreiches Spiel gesorgt haben.
Ja, genau. Und du hast es ja auch schon gesagt, diese Martial Arts Angriffe, die man da machen konnte. Wir kannten es ja nur aus irgendwelchen Filmen, Serien etc. Und Gameplay, dann kooperatives Gameplay, ja, das ist schon...
Ja.
Das hat neue Maßstäbe gesetzt.
Ja, und das hatte natürlich auch zur Folge, dass es zahlreiche Fortsetzungen gab.
Ja, ein paar wenige, auch bei Double Dragon. Also ich habe ja schon gesagt, es gab ja viele Spiele wie Final Fight oder Streets of Rage. Und aber Double Dragon selbst hat den Erfolg natürlich auch mitgenommen.
Ja, also ein Spiel, was ich auch dann selber gekauft habe, ist Double Dragon 2, allerdings die Gameboy-Version.
Ja, okay.
Und die, muss ich sagen, also da habe ich auch dann nicht mehr die anderen Plattformen, die kenne ich nicht. Ich kenne wirklich nur die Gameboy-Version. und die habe ich damals echt gefeiert. Ich fand die auch vom Soundtrack gut und es war tatsächlich relativ gut spielbar und das ist auch eins der Gameboy-Spiele, die ich auch durchgespielt habe. Also ja, das war deutlich spielbarer als der erste Teil.
Also Double Dragon 2, The Revenge, gab es natürlich auch noch für Arcade. Das gab's hat man dann auch noch gemacht. Das gleiche dann auch noch mit The Rosetta Stone Double Dragon 3 von 1990, auch Arcade, aber das kam dann ja eher auf den ja klassischen Konsolen, die es dann auch dabei gab. Das war dann weniger PC, ne?
Ja, dann gab es noch eine Super Double Dragon Version aus dem Jahr 92, dann für Super Nintendo,
ja,
auch bekannt als Return of Double Dragon, genau. Ja,
ja, die kenne ich auch, die Version. Hast du die auch mal gespielt? Also gut, Super Nintendo, ja, das war auch eine schöne Version.
Mhm. Dann habe ich selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass die auch sehr beliebt war, diese Crossover-Version mit Battletoads, also Battletoads in Double Dragon, Ultimate Team, gab es dann auch für zahlreiche Konsolen aus dem Jahr 93. Ich glaube, das war auch ziemlich erfolgreich.
Ja, ja.
Ja, dann haben wir noch, dann kommt Double Dragon 5 aus dem Jahr 94, Double Dragon nochmal für Neo Geo und PlayStation, Neo Geo CD aus dem Jahr 95.
Ja, da gab es also zahlreiche, also das ist also eine Riesenlatte an verschiedensten Sachen. Da wurden auch Wiederveröffentlichungen und Trilogies und einfach keine Ahnung, was es da alles gab.
Ja, das ist aber alles so jetzt bis den 90ern und dann alles ab den Nullerjahren, müssen wir jetzt nicht aufzählen, da gab es auch nochmal zahlreiche Versionen. Ja,
also das Einzige, was man erwähnen kann, dass es auch jetzt wieder ein Double Dragon Gaiden gibt, nämlich Rise of the Dragons. Ja, es kam dieses Jahr.
Ah, okay.
Ja. Habe ich ja auch irgendwo liegen.
Dann hat sich das tatsächlich bis heute durchgezogen, diese Serie ist doch.
Die hat sich, obwohl man die gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, finde ich. Also, das war jetzt noch nicht, das war nicht so. Es gibt jetzt auch so ein paar Wiederveröffentlichungen, die jetzt nochmal kommen werden, weil das eine ist ja ein komplett neues Spiel, was ich eben erwähnt habe, und es kommen aber auch die Wiederveröffentlichungen der alten Teile, die kommen jetzt auch nochmal auf die Konsole.
Ja.
Ist auch recht interessant, ja.
Dann können wir mal in die Bewertung schauen.
Bewertungstechnisch,
ne?
Ja. Was hat denn die Fachpresse zu den, ja, praktisch Heimcomputer-Versionen gesagt? Und das habe ich dann ganz, ja, ohne großartig jetzt mal die Bewertungen aufzunehmen. Das wurde halt nicht so stark überall bewertet, aber das machen wir jetzt mal anders. Ich bin einfach mal hingegangen und habe mal geguckt auf einschlägigen Plattformen, wie ist denn da so der Querschnitt der Bewertung der Versionen, weil das zeigt ein relativ klares Bild, finde ich. Da haben wir zum Beispiel die Amiga-Version, die im Schnitt mit 55% bewertet wird oder auch eine Amstrad CPC-Version mit 47%, Atari 2600-Version mit 26%. was haben wir da noch? Atari ST, die ist noch relativ gut davon gekommen mit 60%. C64-Version mit 46%, DOS-Version, gut, die ist wahrscheinlich auch nicht so weit
verbreitet. Aber jetzt guck mal, jetzt gleich hier Gameboy-Version.
Ja, genau, das wollte ich nämlich mal euch dann zeigen. Man sieht also einen gewissen Querschnitt, der irgendwo bei 50% liegt und meistens nicht über 60 geht.
Aber die Gameboy-Version hat hier im Schnitt 78%.
Da haben sie wohl viel richtig gemacht.
Dann ist vielleicht meine Erinnerung, dass das doch ein bisschen anders war, nicht falsch. Weil ich meine, es wäre nämlich auch tatsächlich das Level-Design ein bisschen anders gewesen.
Ja,
so.
Man sieht es halt noch bei anderen Sachen, die dann auch wiederum nicht so gut abgeschlossen haben, wie zum Beispiel Master System mit 65%, was ja noch geht. Aber die ZX-Spectrum-Version mit 61 oder eine MSX nur noch mit 20, wo gut, da war nur eine Bewertung hinter. Da fällt aber dann auch wieder auf die 20 Bewertungen der NES-Version, ist im Schnitt auch mit 77% sehr gut ausgefallen.
Ja,
also man merkt hier, glaube ich, dann doch die Qualitätskontrolle, dass eben ein paar Fehler aufgefallen sein müssen in der Spielbarkeit und man hat das dann doch anders gemacht.
Ja gut, wenn das restliche Spiel einfach gut ist und hast dann zwei, drei Fehler drin.
Genau,
geschenkt.
Und deswegen, da haben wir uns jetzt nicht die Mühe gemacht, da großartig rauszusuchen. Das ist schon ein deutliches Bild allgemein, dass das dann nicht so gut aufgefasst wurde. Wobei die auch nicht so in Deutschland getestet wurden, großartig.
Mhm.
Muss man auch dazu sagen. Aber es war ja noch eine Frühzeit bei uns. Ne? Genau. Ja, dann habe ich mal geguckt. Es gibt dann ja eine Bewertung des Arcade-Automaten. Weil wir beide haben ja den Arcade-Automaten gespielt. Und dann habe ich da mal ein Zitat aus der Commodore-User übersetzt. Die haben nämlich die Arcade-Version getestet, also das Arcade-Spiel, den Automaten. Das haben die dann auch in die Zeitschrift 897 reingeworfen, haben 87, sorry, und haben 90% vergeben.
Das ist aber eine Menge.
Das ist eine Menge. Ich sag mal so ein paar Sachen darauf. Was haben sie geschrieben? Die Grafik ist hervorragend. Ja, da hatten sie nicht Unrecht, ja. Das war schon gut, ja. Das Handling ebenso. Okay.
Gut, der Automat ging ja tatsächlich, ja.
Die Vielfalt an Aktionen, Schauplätzen und Gegnern ist genau das, was wir gesagt haben. Mhm. Und also man kann nämlich sagen, wenn du das liest, die Grafik ist hervorragend. Passt bei der Heimversion schon nicht mehr ganz so. Und das Handling ebenso. Bei der Heimversion passt das überhaupt nicht mehr. Wie du nämlich gesagt hast, ich habe ja auch die Amiga-Version nochmal gespielt. Und das ist, gerade wenn du, ich meine, durch den Podcast spielen wir ja auch, gerade ich spiele ja viele alte Sachen nochmal.
Ja.
Aber das ist eines der wenigen Spiele, wo man sagen muss, es ist echt nicht gut gealtert. Das ist echt schwierig. Da hätte ich gerne nochmal den Automaten gespielt. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal dazu. Dann könnten wir ja nochmal ein Special machen. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Automaten. Das könnte nochmal mal, könnte man mal machen, ja. Ja, und dann gibt es die Your Commodore. Die haben die C64-Version mit 80% bewertet. Ja, okay. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn die haben auch mal die Arcade-Version getestet und haben der auch 90% gegeben.
Okay.
Ja. Bisschen schwierig, ne?
Ja.
Aber da wollten wir euch auch mal einfach den Einblick geben, wie denn so die Arcade-Version auch international angekommen ist. Also auch bei uns im Nachgang haben viele, ja, alte Haudegen von damals gesagt, ja, Double Dragon war schon eine geile Sache.
Ja.
Ja, auf dem Automaten vor allem. Und die Heimcomputer-Versionen sind eben nicht ganz so gut gealtert. Wobei ich glaube, dass es bestimmt viele Leute gibt, die nur die Heimcomputer-Version gesehen haben und vielleicht auch recht früh und die gut fanden.
Mm.
Das glaube ich schon. Man muss aber auch sagen, wir haben auch damals schon viel Schrott bekommen und da war Double Dragon immer noch viel besser.
Man hat sich auch länger mit den Spielen beschäftigt, muss man sagen. Also gerade, ich meine, wahrscheinlich war das auch so ein Punkt, ich habe mir ja nicht so viele Spiele im Original für den C64 gekauft, weil da war ich noch nicht so alt. Da musste man dann gucken, was gibt man da für Geld aus.
Man war auch leidensfähiger. Ne? Ich meine,
ja,
Bruce Lee ist ja auch so eins der C64-Spiele, die ich viel gespielt habe. Und ja, die waren ja nicht viel besser oder im Handling.
Ja.
Man hat sich mit vielen Sachen, man empfand das ja als normal.
Man hat einfach auch mehr Geduld aufgebracht.
Ja.
Das sehe ich jetzt auch nicht nur mit den Spielen, auch mit Musik zum Beispiel. Wenn man sich ein Album gekauft hat auf Schallplatte, da sein Geld für ausgegeben hatte, dann hat man das so lange gehört, bis es dann gut war, blöd gesagt, ja.
Also, wir hatten ja auch nichts, wir mussten ja so lange hören, bis es gut war.
Ja, und wie gesagt, das war bei Double Dragon genauso. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, ich habe in dem Moment erstmal, als ich diese Compilation gekauft habe, ich wusste gar nicht, dass es das Spiel ist. Dann habe ich das verstanden, ach, das ist das Arcade-Spiel quasi. Und dann halt dieses, oh ja, aber es ist anders. Ich meine, es ist die 8-Bit-Version, es ist schwierig. Oh. Und dann habe ich mich trotzdem da irgendwie durchgebissen. Und dann irgendwann hat es auch Spaß gemacht.
Das ist auch das Faszinierende. Man hat es ja trotzdem gespielt.
Ja.
Und ich sag ja, man muss auch dem Ganzen, man muss ja überall berechnen, dass es halt auch, ja, was kam nachher alles für Spiele raus, die ich richtig gut fand. Ich sage, ich habe mich am Final Fight festgebissen. Wie lange habe ich das gespielt? Von vorne bis hinten. Richtig gutes Spiel, was aber auch nicht so gut bewertet wurde damals.
Ja.
Also die D64-Version, die ich geliebt habe, die hat, glaube ich, auch im Schnitt irgendwo 60% gekriegt. Mhm. Das war nichts Wildes. Aber da waren echt ein paar ganz tolle Sachen dabei. Und man muss ja einfach zugutehalten, es hat dann viel aus dem Genre rausgeholt.
Ja.
Wo andere vielleicht einfach nicht die Ideen hatten. Aber die hatten es halt, ne?
Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie auch eine eigene Bewertung.
Ja, ich glaube, wir haben uns schon die positiven und auch die negativen Aspekte haben wir schon ganz gut rausgearbeitet.
Ja.
Wir können direkt zur Bewertung übergehen.
Ja,
ich würde jetzt mal ein bisschen vorpreschen. Ich bin da, also es ist echt schwierig.
Ich finde auch
man möchte es ja auch nicht zu niedrig halten. Also ich halte dem Spiel zugute, was es aus dem Genre gemacht hat nachher. Und weil da viele Sachen dabei sind, die ich liebe, die heute eher schwieriger sind, wobei die Spiele kommen ja gerade wieder.
Mhm.
Ich würde dem Ganzen 3,5 geben. Das halte ich für eine faire Bewertung. Ich hätte eher eine 3 gemacht. Ich mache aber 3,5, weil es eben auch nicht mehr ist. Gerade wenn ich die Heimcomputer-Version mit da so reinzähle.
Ja, das war auch so meine Tendenz. Irgendwas zwischen 3, 3,5.
Faustschlag.
Wahrscheinlich ist eine 3 ein bisschen zu niedrig einfach.
Ja, ich glaube, 3 ist zu niedrig. Eine 4 wäre meiner Meinung nach deutlich zu hoch. Ja,
ich glaube, mit 3, 3,5 können wir doch beide ganz gut leben.
Glaube ich auch.
Ja.
Haben wir uns ja auch nicht wieder nicht geschlagen.
Schon wieder nicht.
Ganz schwierig heute mit uns.
Ja, aber genau, also kann man ja mal so festhalten, dass das Spiel hat einfach viel losgetreten im wahrsten Sinne des Wortes, was da alles kam, und das muss man eben auch einfach mal zugutehalten.
Genau.
Und ja, ja, das aber waren ja durchaus ein paar Stunden gewesen am Ende des Tages, die man da investiert hat.
Das richtig. Spiel, ne? Also hat ja viel Spaß gemacht. Ein Prügel macht ja immer Spaß.
Ja, genau.
So, von daher.
Ja, aber
nächstes Mal wird es ein bisschen zäher.
Da gehen wir an den Schreibtisch.
Da gehen wir an den Schreibtisch. Ne? Also zumindest werden wir da nicht mehr so ganz aktiv sein. Ja. Da wird es etwas seichter, und da besprechen wir den Bundesliga-Manager vom C64, Amiga etc.
Ja, bin gespannt. Ich freue mich auch schon. Auch so ein Spiel, was viele Stunden verschlungen hat damals. Ja, also Bundesliga-Manager in der nächsten Episode. Und dann hoffen wir, euch hat es diesmal gefallen. Und freuen uns über Bewertungen wie immer. Und ansonsten sagen wir bis in 14 Tagen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.